Verfolgte Christen, was hat das mit uns zu tun? Wie können wir aktiv werden? Wer von euch hier Anwesenden kennt den Open Doors? Ich glaube einige. Jawohl. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel über Open Doors selbst zu sagen. Dann ist euch wahrscheinlich auch der Gründer, Bruder Andrew, geläufig. Muss mal gucken. Ah ja, here we go. Genau. Das ist Bruder Andrew gewesen, der 1955 Open Doors gegründet hat. Er kam von einer Reise aus Polen zurück und war im Herzen total bewegt. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er auf Christen getroffen, die sich nicht frei zum Gebet oder Gottesdienst versammeln können. Und er hat Gott eine Frage gestellt. Gott, was kann ich tun? Denn er wollte nicht länger passiv bleiben, sondern er wollte aktiv sein. Er wollte nicht länger wegschauen, sondern hinschauen. Und Gott lässt nicht lange auf seine Antwort warten und er öffnet die Bibel zu folgendem Vers aus Offenbarung 3, Vers 2. Werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Eine sehr unscheinbare Stelle, aber in dem Moment wusste Bruder Andrew, dass sein Leben den Christen gilt, die in ihrem Glauben gestärkt werden müssen, die einfach ihren Glauben auch nicht frei ausleben können, so wie die Geschwister in Polen. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht mit dem VW Käfer und hat zuallererst den größten Herzenswunsch der Christen in Polen versucht zu erfüllen. Bibeln in ihrer Landessprache. Sie konnten diese nicht legal erwerben und so begann Bruder Andrew, hunderte von Bibeln über die Grenze hinter den eisernen Vorhang zu schmuggeln. Das ist mitunter ein Grund, warum er auch der Schmuggler Gottes genannt wird. Sehr, sehr spannende Lebensgeschichte. Warum sage ich das alles, obwohl ihr Open Doors kennt? Weil mein Herzenswunsch heute ist, dass unsere Herzen genauso wachgerüttelt werden wie das Herz von Bruder Andrew. Dass wir auch nicht länger wegschauen, sondern wieder hinschauen, unseren Blick in die Welt richten und sagen, hey, ich möchte aktiv werden. Ich kann vielleicht nicht in die Länder reisen, aber eins, das ich immer tun kann, ist beten. Wie wir gerade in dem Clip gesehen haben, Gebet bewirkt einiges. Christenverfolgung heute. Das ist die Karte, wer kennt die? Auch die meisten. 2020 kam der Weltverfolgungsindex heraus mit den 50 Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Diese Karte wird jedes Jahr neu veröffentlicht. Ich habe bewusst die Karte von 2020 mitgebracht, weil ich möchte, dass ihr den Unterschied zur diesjährigen Karte seht. Gucken? Genau. Ich weiß nicht, ob es jemandem schon aufgefallen ist. Die Farbe Gelb ist komplett von dieser Karte verschwunden. Worüber geben diese Farben überhaupt Aussage? Es geht darum, wie intensiv oder wie das Maß der Verfolgung in den jeweiligen Ländern vorhanden ist. Rot ein extrem hohes Maß, Orange ein sehr hohes Maß. Gelb war hohes Maß und ist dieses Jahr komplett von diesen 50 Ländern verschwunden. Allein dieser Fakt zeigt, dass im letzten Jahr Christenverfolgung weltweit zugenommen hat. Es sagt uns aber auch, dass diese Liste bei 50 Ländern nicht zu Ende ist. Aktuell beobachten wir weitere 24 Länder, die eigentlich anhand der Punktebewertung auf dieser Liste Platz finden müssten. Auch die Zahl der betroffenen Christen ist enorm angestiegen. Letztes Jahr sprachen wir von 260 Millionen. Dieses Jahr sprechen wir von über 309 Millionen Christen, die nur wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden. Ich muss gestehen, für mich sind so Zahlen immer sehr abstrakt, mit denen ich sehr wenig anfangen kann. Wenn man das ein bisschen bildlicher darstellt, einer aus 7 Christen weltweit wird nur wegen seines Glaubens an Jesus Christus verfolgt. Vor ein paar Jahren waren wir noch bei 1 aus 12, Tendenz steigend. Und dennoch sollte es uns eigentlich nicht überraschen, denn Jesus selbst sagt in Johannes 15,20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und das erleben ganz, ganz viele unserer Geschwister. Der Geschäftsführer von Open Doors hat dieses Jahr eine gute oder anschauliche Gegenüberstellung gemacht. Und zwar in diesen 74 Ländern leben 74% der Weltbevölkerung. Und wenn man sich das vor Augen hält, wird einem plötzlich bewusst, wie relevant dieses Thema doch ist und wie wenig und wie selten wir darüber oder davon berichtet hören. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute eingeladen wurde, um ein bisschen eine Stimme für die zu sein, die in unserer Gesellschaft sehr selten eine Stimme haben. Und ich möchte euch persönlich auf eine Reise einladen, wie Gott mir selbst das Thema vor einem Jahr sehr, sehr nahe gebracht hat. Doch bevor wir dorthin gehen, welche Länder stehen denn auf dieser Karte? Es sind ja nicht nur Fakten und Zahlen, sondern da stehen ja Geschwister dahinter. Ihr kennt Open Doors, also wisst ihr auch, wer die Karte anführt. Seit über 18 Jahren steht Nordkorea auf Platz 1 dieser Liste. Was man vielleicht nicht weiß, ist, dass Eltern sogar ihren Glauben vor den Kindern verheimlichen. Es wäre zu gefährlich. Die werden sogar im Kindergarten bereits gefragt, ob die Eltern glauben, ob sie aus dem Buch lesen, ob sie beten, ob sie an Gott glauben. Was passiert jetzt, wenn ein Kind das bejaht und sagt, ja, das tun wir tatsächlich? Dann wird entweder die ganze Familie in ein Arbeitslager gesteckt oder auf der Stelle hingerichtet. Und das ist keine Realität von vor 100 Jahren, sondern das passiert heute, 2021. Unvorstellbare Zustände. Aktuell schätzen wir, circa 70.000 nordkoreanische Christen befinden sich in solchen Arbeitslagern unter den schlimmsten Bedingungen. Warum? Weil sie an Jesus Christus glauben und weil sie an ihrem Glauben festhalten, koste es, was es wolle. Welche Länder befinden sich noch da drauf? Indien, eine der größten Demokratien der Welt, zumindest dem Papier nach. Die regierende Partei unter Premierminister Narendra Modi wünscht sich ein Indien rein für Hindus. Sie möchten das Ziel erreichen bis Ende 2021. Und das spiegelt sich in den Berichten, die wir von Indien erhalten, immer und immer mehr wieder. Es häufen sich Angriffe auf Kirchen, Gebetstreffen werden gestürmt, Christen verprügelt, verjagt, teilweise sogar umgebracht. Und das in Indien, der größten Demokratie der Welt. Weitere Länder wie Nigeria zeigen ebenso großes Leid. Nigeria zählt zur Subsahara-Region Afrikas. Und in Nigeria selbst wurden mehr Christen umgebracht letztes Jahr als in allen anderen Ländern des Weltverfolgungsindex gesamt. Das ist schon einiges. Wenn man das in Zahlen betiteln möchte, sind es über 3.500, die ihr Leben gelassen haben, nur weil sie an Jesus Christus glauben und an ihm festhalten. Wenn ich diese Karte so sehe, ja, dann wirkt es als Karte des Leids, des Schmerzes, ja. Aber ich möchte eine andere Perspektive heute mal beleuchten. Das ist eine Karte der Hoffnung. Warum? Weil trotz des Drucks und des Widerstands und der Verfolgung in diesen Ländern, die abgebildet sind, Christen leben, Gemeinden existieren. In ihrem Iran, in Ägypten, in Indien sehen wir ein Wachstum sogar in den Gemeinden. Menschen bekehren sich am laufenden Band, denn das Evangelium von Jesus Christus ist unaufhaltsam und auch durch diesen Druck nicht zu stoppen. Jetzt möchte ich euch aber mit hineinnehmen, wie Gott mir das ganze Thema in meinem Alltag näher gebracht hat. Ich bin auf ein Zitat gestoßen ganz am Anfang. Das Zitat kommt von Labid Madanat, der hat selbst Verfolgung erlebt. Und dieses Zitat prägt uns als Open Doors immer und immer wieder. Und zwar sagte er, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu. Die eine im Urlaub und die andere in der Verfolgung. Und dennoch fühlt sich's doch oft so an. Denn wir hören von Christenverfolgung einmal im Jahr, alle zwei Jahre, immer mal wieder. Aber es ist doch so fern. Ich kenne die ja nicht wirklich. Ich bekomme das auch nicht mit. Und dennoch greift Labid Madanat hier einen ganz wichtigen Punkt auf. Er sagt, es gibt nicht zwei Gemeinden Jesus, sondern eine. Eine einzige. Und ich glaube, das sind einfach andere Worte zu der Bibelstelle aus Korinther 12,12, wo es heißt, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Viele Glieder und doch ein Leib. Es ist spannend, weil ich habe es erwähnt, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin vom Beruf, habe auch ein paar Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und während der Ausbildung wird einem natürlich dann klar gemacht, welche Prozesse immer und immer wieder im Körper stattfinden. Und man stellt fest, dass es ganz oft einen Austausch gibt. Es wird was aufgenommen, abgegeben, immer und immer wieder in verschiedensten Organen im Körper. Wenn ich einen Schritt gehe, dann sind ganz, ganz viele Muskeln, Sehnen, alles ist beteiligt, damit ein einziger Schritt möglich wird. Selbst Lachen beteiligt unglaublich viele Muskeln. Und das ist mir irgendwie ganz, ganz real geworden, gerade im letzten Jahr. Denn ich habe Zeugnisse von Geschwistern gehört und ich habe festgestellt, nur von ihnen zu hören, fordert mich in meinem Glauben heraus. Es ermutigt mich. Ich kann unglaublich viel von den Geschwistern, die unter Druck den Glauben an Jesus bezeugen, lernen. Und da möchte ich euch ein paar davon vorstellen. Pastor Dulal, er lebt in Bangladesch. Er wohnt in einem kleinen hinduistischen Dorf und er ist dort Pastor seit Jahren. Die Gemeinde wächst, es bekehren sich mehr und mehr Menschen und Familien zum Glauben an Jesus Christus. Das gefällt aber natürlich den Dorfältesten. Die Hindus sind nicht. Und so bedrohen sie ihn verbal, sie attackieren ihn, sie sagen, hey, du musst hier das Dorf verlassen, wir wollen dich nicht hier. Und das Ganze spitzt sich letztes Jahr, Ende letzten Jahres zu. Ein paar vom Dorf kommen zu ihm und zu seiner Frau und sie schlagen sie einfach zusammen, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Nur weil sie an Jesus Christus glauben, ihren Glauben weitergeben. Was mich am meisten an seiner Geschichte erstaunt ist, sein Umgang mit der ganzen Situation. Er schildert Partnern von Open Doors, die Bibel lehrt uns, unseren Feinden zu vergeben und ihnen in Liebe zu begegnen. Denn sie sagt, dass auch Gott langsam zum Zorn und groß an Gnade gegenüber seinen Feinden ist. Er erträgt Schläge, Folter, wird mit dem Tod bedroht. Und das ist seine Reaktion. Das fordert mich in meinem Alltagsleben heraus. Ja? Ich kann unglaublich viel von ihnen lernen. Eine Glaubensheldin, sehr, sehr jung, die mein Leben seit letztes Jahr, wo ich das erste Mal von ihr gehört habe, fast täglich eigentlich echt bewegt, ist Lea Charibou. Lea Charibou war 14 Jahre alt, als sie 2018 von Boko Haram entführt wurde. Einfach von einem Moment auf den anderen in den Händen von Boko Haram. Weg von der Familie. Sie weiß nicht, ob sie wieder zurückkehrt. Sie weiß überhaupt nicht, was mit ihr passiert. Die weiteren 100 Mädchen, die mit ihr entführt wurden, wurden nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Lea Charibou ist die einzigste, die bis heute in den Händen von Boko Haram ist. Warum? Weil sie mit 14 Jahren sich weigert, Jesus zu verleugnen. Sie weigert sich, ihren Glauben zu verlassen, damit sie freikommt. Das fordert mich heraus, weil ein 14-jähriges Mädchen die Botschaft des Kreuzes verstanden hat. Sie hat erlebt, ja, dass Jesus real ist, dass er alles für sie gegeben hat und er allein es wert ist, alles für ihn zu geben. 14-jähriges Mädchen entscheidet sich, Jesus treu zu sein, obwohl sie getrennt von der Familie nicht weiß, wie ihr Leben weitergeht oder ob sie es überhaupt überlebt. Dieses sind Glaubenshelden, die mir gezeigt haben, dass wir ein Blutkreislauf sind, in und durch Jesus miteinander verbunden. Wir teilen den gleichen Glauben über Landesgrenzen hinweg, aber leider nicht die gleiche Freiheit. Das heißt aber nicht, dass das nichts mit uns zu tun hat. Im Gegenteil, Lea Charibou, ja, Pastor Dulal, und viele Hunderte, Millionen von Geschwistern brauchen unser Gebet und wir dürfen Anteil nehmen an dem, was Gott in ihrem Leben tut. Lesen wir ein bisschen weiter. Im Korinther, Vers 26, geht Paulus noch einen Schritt tiefer. Und er sagt, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. und wird ein Teil geehrt, so freuen sich auch alle anderen. Das wurde mir ganz deutlich durch NASA. NASA ist ein Iraner, der an Jesus Christus glaubt. Er besitzt eine Bibel, er liest in der Bibel und er trifft sich mit ein paar Menschen zum Gebet. Sie fliegen auf und er wird ins Gefängnis gesteckt. Er tritt seine Haft an, 2018 zu 10 Jahren Haft verurteilt. Was wird ihm denn vorgeworfen? NASA, nur weil er Christ ist, gefährdet die nationale Sicherheit. Und so wird er jetzt festgehalten. Er braucht medizinische Hilfe, die wird ihm verwehrt. Letztes Jahr im März schrieb er einen Brief, der auch uns erreicht hat. Und in diesem Brief schreibt er, wie er sich an diese geistigen Zusammenkünfte erinnert, wo man in Freiheit Gott die Ehre gibt gemeinsam. Und es füllt ihn mit Kummer, dass er nicht dabei sein kann. Ja? Aber, er hat gesagt, aber in meinen Gebeten denke ich an euch. Und als ich den Brief lese, war es wie wenn Gott zu meinem Herzen spricht und sagt, NASA, er denkt an dich, denkst du auch an ihn? Und so hat Gott es plötzlich so richtig persönlich gemacht. Und es hat mich auch überführt und ich habe zu Gott gesagt, Gott, beweg mein Herz, erinnere mich an NASA, lass mich nicht vergessen zu beten. Und ich kann euch eins sagen, Gott hört diese Gebete. Ich war dann ein paar Wochen später beim Rasenmähen. Wir haben eine große Wiese nebenan und es dauert einige Zeit. Und irgendwann aus dem Nichts, während ich da so den Rasenmäher schieb, erinnere ich mich an NASA. Und ich spreche ein kurzes Gebet, dass Gott NASA begegnet. Und im nächsten Moment denke ich, oh, im Iran, da gibt es so viele Menschen, die sich zu Jesus bekehren und plötzlich abgelehnt, ausgestoßen, auf sich allein gestellt sind. Oh Herr, segne sie, schenk ihnen Gemeinschaft. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich habe plötzlich gemerkt, wie Gott mein Herz ins Gebet geführt hat. Und welch großes Privileg und Vorrecht es ist, Anteil zu nehmen, mitzufühlen. Hebräer 10,33, letzte Stelle, die mich immer neu ermutigt, auch dran zu bleiben, bringt es eigentlich auf den Punkt. Dort steht, einige von euch wurden öffentlich beleidigt und misshandelt und die anderen standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Nicht alle wurden physikalisch verfolgt, ja. Sie nicht alle haben die gleiche Intensität erlebt, aber sie standen denen, die das ertragen mussten, treu zur Seite. Und das, glaube ich, können wir praktisch tun, im Gebet. Wer noch eine Stelle dazu aufschlagen möchte, ich werde jetzt nicht mehr eingehen, aber die bringt es noch ein bisschen tiefer auf den Punkt, und zwar Hebräer 13,3. Könnt ihr gerne noch nachschauen. Mein Wunsch ist es, dass wenn wir heute in ein spezielles Land gehen, dass wir nicht nur von Geschwistern hören, hier kurz beten und wieder rausgehen. Mein Wunsch ist es, dass wir dranbleiben, dass wir bewusst Gott unser Ja geben. Ich möchte den Geschwistern beistehen. Erinnere mich. Lass mich nicht vergessen. Lass mich nicht eine Gemeinde im Urlaub sein und die andere in der Verfolgung ausblenden, sondern lass mich erkennen, dass wir eins sind. Ein Leib, der sich gegenseitig stärkt. Ich habe euch allen so ein Heft auf den Stuhl gelegt. Wer von euch kennt es schon? Brauche ich nicht mehr viel. Ah, die meisten. Ja, perfekt. Dennoch möchte ich euch da kurz was dazu sagen. Dieses Mal geht es ja um die Macht des Gebets. Für die, die es nach Hause geschickt bekommen. Und in der Mitte ist so ein Gebetskalender. Und die möchte ich heute bewusst mit aufgreifen. Normalerweise geht es in den Heften immer um ein Land oder eine Thematik, die beschrieben wird. Wie geht's Christen dort? Was tut Gott in den Ländern? Wofür kannst du beten? Und in der Mitte kannst du so einen Gebetskalender rausreißen und da hast du für jeden Tag im Monat ein einzelnes Gebetsanliegen. Und da schauen wir mal, um was es heute geht. Und zwar Sonntag, 9. Mai, Eritrea. Ich lese euch das mal kurz vor. Danken wir für die Freilassung von 21 inhaftierten Christinnen. Sie waren etwas mehr als 3 Jahre im Gefängnis gewesen. Beten wir, dass Jesus ihnen hilft, die Zeit ihrer Haft seelisch und geistlich zu bewältigen und dass er ihnen andere Christen an die Seite stellt, die sie ebenfalls dabei unterstützen. Ihr dürft den Gebetskalender einfach mal so offen lassen, weil wir werden später auch für dieses Anliegen beten. Eritrea ist aktuell auf Platz 6 des Weltverfolgungsindex. Es werden immer wieder, auch erst vor ein paar Wochen, Menschen einfach in Gefängnisse gesteckt, teilweise sogar in Schiffscontainer gepackt, komplette Dunkelheit, zu wenig Platz, damit wir überhaupt alle schlafen können, zu heiß am Tag, um die Wände zu berühren, zu kalt, abends friert man, man hat keine Toilette, nur einen Eimer, und da befinden sich Christen nur wegen ihres Glaubens an Jesus über Jahre. Aber dieses Gebetsanliegen heute zeigt, dass Gott auch Gebete hört. Denn wir beten immer wieder und wir informieren auch immer wieder, was in den Ländern passiert. Und so beten weltweit Tausende von Christen mit, Millionen von Christen. Und wir sehen, dass Gott Wunder tut und diese Frauen, Christinnen, freigelassen hat. Genau, lasst uns das im Hinterkopf behalten. Ganz kurz zur Info, falls das jemand noch nicht hat, ich glaube, die meisten haben es, gibt es innen drin so eine Jahrkarte, da kannst du einfach deine Adresse draufschreiben und kannst es kostenlos beziehen. Genau, nur eine Empfehlung, einfach aktiv zu werden und aktiv zu bleiben. Für die, die online zuschauen, blende ich da kurz mal so einen Code ein, dann könnt ihr das machen. Genau, das Gebetsanliegen, wie gesagt, findet ihr auch online. Genau, und jetzt möchte ich einfach kurz beten und dann sofort in ein konkretes Land starten. Vater Gott, ich danke dir heute für diesen Tag. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, jeden Einzelnen, der live zuschaut. Ich bete wirklich, dass du unsere Herzen neu wachrüttelst. Ich bete, dass du uns eine Person, zwei Personen, das Land einfach aufs Herz legst und dass du uns weiter die Wochen danach, die Monate danach nachgehst, uns erinnerst, dass du uns zeigst, dass wir Geschwister weltweit haben, die unser Gebet brauchen und dass wir Anteil nehmen dürfen. Und ich danke dir einfach, was du tust und dass du ein guter Gott bist, trotz des Leids, ja, dass du es wert bist, weil du alles für uns gegeben hast. Und ich danke dir einfach für die Zeit, die wir gemeinsam haben. Amen. Genau. Ich habe euch schon von vielen Personen und vielen Ländern erzählt. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ihr dürft auch euren Stift zücken. Ich werde euch nämlich im Laufe des Berichts ein paar Menschen vorstellen. Und man kann sich nicht alle Namen merken, verlange ich auch gar nicht. Aber vielleicht spricht dich ein Zeugnis, eine Lebensgeschichte ganz persönlich an. Dann ermutige ich dich, schreib dir den Namen auf und bet auch die kommenden Wochen für die Personen. Wir gehen, Spannung steigt, nach Ägypten. Ägypten, wenn man das auf Google eingibt, ist es eines der Top 10 Urlaubsziele der Deutschen. Ich selbst war vor ein paar Jahren mal in Ägypten, touristischerweise, und dachte überhaupt nicht, dass dort Christen, Brüder und Schwestern, Verfolgung leiden, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Ägypten ist ein Land, das liegt in Nordafrika. Wenn man sich die anderen nordafrikanischen Länder ansieht, wie Marokko, Libyen, Tunesien, Algerien, stellt man schnell fest, dass jedes dieser Länder auch auf dem Weltverfolgungsindex eine Platzierung innehat. Ägypten ist ein positiver Ausreißer, gerade in Nordafrika. Denn die umliegenden Länder haben jeweils weniger als 1% Christen. Also nicht viel. Ägypten hingegen, ihr habt es schon gelesen, knapp 16%. Und da dürfen wir dankbar sein, denn die Kirche in Ägypten auch heute noch wächst enorm, obwohl der Druck steigt. Uns geht es heute weniger um Daten, Fakten des Landes selbst, sondern wie geht es unseren christlichen Geschwistern? Vor ein paar Jahren, 2016, 2017, gab es große Anschläge, die durch die Medien gegangen sind, auf große Kirchen in Ägypten. Einige haben ihr Leben gelassen oder fast verloren. Hier sehen wir Samia links. Sie hat den Anschlag zwar überlebt, aber ihr wurde die Seite des Gesichts eigentlich ja total entstellt. Hier links, rechts seht ihr Kiro, der seine Mama und verschiedene Familienangehörige bei so einem Anschlag verloren hat. Wenn ihr näher eintauchen wollt, geht einfach auf YouTube, Open Doors Homepage, hört euch an, was sie zu berichten haben. Denn Gott hat ihnen gelehrt, ihren Verfolgten zu vergeben, obwohl sie ihr Leben eigentlich echt sehr, sehr, sehr schwer gemacht haben. Wir wollen uns heute auf sehr aktuelle Ereignisse beschränken, würde ich sagen. Es werden nämlich Kirchen immer noch zerstört. Das ist, danke fürs Ausbessern. Mein Fehler, genau. Kirchen werden immer noch zerstört. Letztes Jahr, das ist ein Bild vom ungefähr Mai letzten Jahres, wurde eine große Kirche niedergerissen. Diese Kirche sollte Platz für 3000 Menschen bieten. 3000 Christen. Sie mussten expandieren und sie haben die Genehmigungen eingeholt, haben die Kirche gebaut. Nur den Muslimen in diesem Bezirk hat es nicht gefallen. So haben sie illegal einfach nebenan eine Moschee hochgezogen. Und durch das, dass es immer Spannungen gab, hat der Stadtrat dann beschlossen, diese Kirche muss weg. Das sind zu viele Spannungen, diese Kirche muss weg. Und das haben sie dann auch gemacht. Sie haben dann erwirkt, dass diese Kirche, obwohl sie erst aufgebaut wurde, wieder niedergerissen wurde. Pastor und ein paar Mitglieder waren vor Ort, sie wollten das Übel aufhalten, konnten sie nicht. Pastor wurde bewusstlos geschlagen und ein paar Mitglieder der Gemeinde einfach in Gewahrsam genommen. Sie konnten das nicht verhindern. Das heißt, Kirchen werden doch immer noch ziemlich attackiert. Doch nicht nur die Kirchen selbst, sondern vor allem auch Pastoren und Leiter. Girgis ist ein junger Diakon in einer Gemeinde und er wurde am 20. Februar diesen Jahres entführt. Sie forderten Lösegeld und da die Familie nach doppelter oder Erhöhung des Lösegelds dieses nicht rechtzeitig mehr zahlen konnte, fanden sie vor ein paar Wochen seine Leiche. Sie haben ihn einfach umgebracht. Schockierend, weil das nämlich keine Ereignisse sind, die lange her sind, sondern jetzt erst passiert sind. Ein weiterer hat uns erst vor ein paar Wochen erreicht, der wurde letztes Jahr entführt und leider auch hingerichtet. Die extremistischen Islamisten in dem Land wollen ein Zeichen setzen. Sie wollen Christen warnen. Hört auf. Hört auf, was ihr macht, sonst passiert sowas. Erstaunlich ist, dass die Gemeinde trotzdem wächst. Wir wollen heute beten für vor allem Pastoren und Leiter, dass Gott ihnen Weisheit schenkt, wie sie inmitten der Verfolgung und des Widerstands trotzdem Gemeinde bauen und Glauben weitergeben können. Es werden aber nicht nur Männer oder Leiter entführt, sondern gerade in Ägypten werden ganz, ganz viele koptische Christinnen, junge christliche Mädchen einfach so entführt. Dabei geht es nicht um Lösegeld, sondern dabei geht es, dass sie islamisiert werden. Sie werden meistens dann zwangsverheiratet und sie verschwinden einfach. Und das sind nicht nur Statistiken von Open Doors, sondern auch andere Organisationen haben mal Tabellen geführt, wie viel 100 Mädchen dort im Jahr einfach so verschwinden. Josiana ist ein kleines Mädchen, ihre Mama wurde vor 3 Jahren entführt. Einfach so verschwunden. Manchmal ist es so, dass die Familie noch ein Video bekommt oder eine Nachricht, hey, ich habe mich zum Islam bekehrt, ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Manchmal erhalten sie gar nichts. Und ich möchte auch mal eine Frage an Mamas stellen, ich selbst bin noch keine. Aber welche Mama kann ihre Kinder von einem auf den anderen Tag einfach so zurücklassen? Sie werden einfach entführt. Kidnapper berichten uns, dass sie Geld bekommen vom Imam. Pro Mädchen oder Christin, die einfach entführt und dann zwangsverheiratet wird. So, Josiana wuchs nun bei ihrem Papa auf, der sie weiterhin christlich erzogen hat. Dieses Jahr im Januar wurde ihre Wohnung gestürmt. Ein Polizist, der neue Mann der Frau und die Frau, komplett vermummt, kamen in die Wohnung rein. Und sie haben Josiana einfach mitgenommen. Der Papa konnte nichts dagegen unternehmen. Warum? Weil der neue Mann, sie erwarten ein Kind, einen Jungen, und es geht natürlich nicht, dass der muslimische Junge eine christliche Schwester hat. Es muss natürlich Josiana bei ihnen aufwachsen, damit sie auch im Islam gelehrt wird. Und das ist schon schockierend und für uns sehr absurd, aber Verfolgung sieht tatsächlich so in der Realität in Ägypten aus. Josiana ist kein Einzelfall. Viele Familien werden einfach auseinandergerissen und ich möchte, dass wir heute speziell für Josiana beten, aber auch für die Familien, für die Frau, für die Mama, die einfach so auseinandergerissen werden. Ich habe Ägypten gewählt, warum? Weil sich gerade die letzten Wochen vermehrt Angriffe ergeben haben. Für mich persönlich, ich habe eine kleine Verbindung mit Ägypten. Ich hatte eine Freundin aus Ägypten. Wir waren gemeinsam in Israel und haben einer muslimischen Frau von Jesus erzählt und haben gefragt, ob wir für sie beten dürfen. Und sie fängt zu weinen an. Sie erzählt uns, sie hat ihre Kinder gerade verloren. Also der Mann hat sie einfach genommen. Sie weiß nicht, ob sie sie jemals wieder sieht. Und wir gehen ihr nach, wir beten für sie. Und es war das erste Mal für mich in meinem Leben, wo ich dabei sein durfte, wie Jesus selbst jemanden so real begegnet ist. Und wir fragen sie, was hast du erlebt? Sie sagt, so einen Frieden, so eine Geborgenheit. Und wir haben gemerkt, jetzt ist die Zeit, ihr das Evangelium weiterzugeben. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, du sprichst Arabisch, ne? Weil mich hat sie auf Englisch nicht verstanden. Mach du das. Und sie erzählt ihr auf Arabisch das Evangelium. Und um die Geschichte kurz zu machen, als wir zurück zum Bus gehen, sagt meine Freundin zu mir, Melanie, weißt du, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Jesus, den Namen Jesus, das Evangelium in meiner Muttersprache in Arabisch erwähnt habe. Und ich sage, hä, wie? Sie ist eigentlich eine richtig mutige, junge Frau und ich konnte es nicht verstehen. Und dann sagt sie, weißt du, bei uns in Ägypten ist es nicht so leicht. Du kannst nicht einfach überall von Jesus erzählen, denn gerade in der Nachbarschaft und in der Familie kann das durchaus gefährlich sein. Die legen dir Steine in den Weg, was die Ausbildung betrifft, oder sie verfolgen dich auf die ein oder andere Art und Weise. Sie wollen dich vertreiben. Du musst aufpassen. Und für mich war das damals komplettes Neuland. Aber gerade die letzten Wochen, wo sich so Angriffe durch Nachbarschaft, Familie vermehren, habe ich begriffen, dass es Realität ist. Ich möchte mich auf einen Angriff oder eine Situation beschränken. Es gäbe noch viel mehr, aber ihre Geschichte hat mich echt bewegt. Und zwar am Ostersamstag, also Samstag vor Ostern, war diese Familie, diese Frau mit ihren zwei Kindern in Ägypten unterwegs. Da war ein Tuk-Tuk-Fahrer, der sich schon die Wochen zuvor immer wieder ein bisschen belästigt hat. Und diese junge Frau ist Christin, sie hat sich, also hat kein Kopftuch getragen, also war offensichtlich klar, sie ist keine Muslima. Und dieser Tuk-Tuk-Fahrer fängt wieder an, sie zu belästigen. Und sie will sich zur Wehr setzen und will ihn anzeigen. Und dieser Tuk-Tuk-Fahrer wird so wütend, dass er einfach in sein Gefährt greift und sie auf der Stelle umbringt. Dieses kleine Mädchen dazwischen, Rima, 6 Jahre alt, sie konnte fliehen. Für den jungen Karas, 4 Jahre, und für die Mama kam alle Hilfe zu spät. Am helllichten Tag auf den Straßen Ägyptens, einfach nur, weil sie keine Muslima ist, sondern weil sie an Jesus Christus glaubt. Das hat mich bewegt und berührt, weil ich mir gedacht habe, wow, welch ein Vorrecht, dass ich in einem freien Land lebe. Aber dieses Mädchen, 6 Jahre alt, sie braucht Gebet. Sie hat Schlimmes gesehen und nur Gott allein kann diese Wunden in ihrem Herzen heilen. Er kann die Bilder verschwinden lassen von dem, was sie gesehen hat. Lasst uns heute für Rima beten und für all die Angehörigen, die gerade in den letzten Wochen und Monaten Angehörige nur wegen ihres Glaubens verloren haben. Paulus hat vieles von dem, was wir gerade gehört haben, selber erlebt. Er wurde auch verfolgt, gejagt, mit dem Tod bedroht. Und er sagt in 2. Korinther 1,11 eine sehr ermutigende Bibelstelle. Er sagt, er hat uns, also Gott hat uns aus großer Todesgefahr gerettet und wird uns auch in Zukunft erretten, wenn auch ihr mit eurer Fürbitte hilfreich für uns eintretet. Paulus hat erkannt, dass er nicht alleine dort steht, sondern dass es Christen, Menschen, Brüder und Schwestern gibt, die im Gebet für ihn eintreten. Petrus, der im Gefängnis war, während die Gemeinde unablässig für ihn gebetet hat. Und er kam frei. Meine Ermutigung heute ist es, dass wenn wir beten, dass wir mutig beten. Und ich will euch eigentlich nicht mit diesen ganzen Schicksalen hier so stehen lassen, sondern ich möchte euch noch ein kurzes Video zeigen von einer jungen Frau, die erlebt hat, die Kraft des Gebets, was das in ihrem Leben für einen Unterschied gemacht hat. Genau. Ganz kurz nur zu ihrem Leben noch, weil sonst versteht man den Kontext vielleicht nicht. Maria ist eine junge Frau aus in Ägypten. Sie und ihre Familie wurden über Jahre bedroht, der Vater zusammengeschlagen, dann vor Gericht gestellt, obwohl er das Opfer war, und sie wurden mit dem Tod und Angriffen bedroht. Und sie beschreibt, wie sie sich in ihrem eigenen Land und ihrem Zuhause nicht mehr sicher fühlte. Sie hatte Angst, einfach auf den Basar zu gehen, durch die Straßen zu gehen, weil sie nicht wusste, ob sie überhaupt wieder lebendig zurückkehrt. Und dann ist sie aber Gott begegnet, und das erzählt sie uns jetzt selbst.
When I heard about it, God fell me with, als ich darüber betete, erfüllte mich der Herr mit einem unaussprechlichen Frieden. Das habe ich so zum ersten Mal erlebt. Ich wusste zwar theoretisch von seinem Frieden, aber wenn du mitten in diesem Sturm bist und dann diesen Frieden spürst, das ist etwas von Gott. Eine ganz andere Art Frieden. Über meinen Verstand hinaus fühle ich mich in Christus geborgen. Ich kann die Straße entlang laufen, zu Hause alleine sein. Während dieser Zeit besuchten uns jeden Tag Leute aus der Gemeinde und haben uns unterstützt.
Actually, they were visiting us every day and they were supporting us in great ways.
Wir fingen an, Gott in unserem Haus anzubeten. Es war eine tolle Zeit. Wir beteten zusammen. Die Gemeinde hat uns getragen. Nur durch sie haben wir durchgehalten. Viele Leute beteten für uns. Was ihr auch immer braucht, wir werden dafür beten. Nicht nur für euch, sondern auch mit euch. Es war großartig. Es war zwar hart, aber es war auch gut zu wissen, dass sie uns beistehen. Das ist der Leib Christi. Wenn jemand leidet, dann leiden alle mit.
It might be crazy, prayer request, but don't pray for the persecution to be stopped.
Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber betet nicht dafür, dass die Verfolgung aufhört. Betet für den Mut eurer Brüder und Schwestern, denn wir sehen die Früchte von all dem. Die Christen hier sind bereit, den Preis zu zahlen. Wir sehen, wie mehr und mehr Menschen zu Jesus kommen. Wir wissen, es werden mehr. Also betet für die Brüder und Schwestern. Tragt sie im Gebet.
It's just prayer for the brothers and sisters. Lift up your brothers and sisters.
Genau. Gott selbst ist ihr mit tiefem Frieden begegnet. Warum? Weil viele Menschen gebetet haben und weil Gott Gebete hört. Wir haben viele Personen heute kennengelernt, Rima, Josiana, Girgis, die für so viele andere tausende Christen in Ägypten stehen. Lasst uns heute mutig beten und wissen, dass Gott so viel mehr vermag, als wir überhaupt erbitten oder uns nur vorstellen können. Corrie ten Boom, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich, oder? Corrie ten Boom hat eins gesagt. Sie hat vieles erlebt, ja. Viel, auch Verfolgung dort im KZ und was auch immer. Und sie sagt, das Größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten. Wir sind ein Leib. Und ihr habt jetzt einiges gehört. Ich werde euch die Gebetsanliegen immer wieder abwechselnd ein bisschen zeigen. Und ich finde es erstaunlich, wie Maria sagt, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern für den Mut der Geschwister. Weil sie merken, wie sich das Wort Gottes trotzdem ausbreitet. Mehr und mehr Menschen zur Gemeinde Jesu hinzugetan werden, obwohl der Druck extrem ist. Und das ist das letzte Anliegen, das ich noch mit aufführen möchte. Lasst uns danken, dass die mutigen Geschwister vor Ort trotzdem, trotz des Drucks der Familie, der Nachbarschaft, dass sie einfach trotzdem Gottes Liebe und Vergebung weitergeben. Und genau, das wollen wir jetzt tun. Vater, ich danke dir jetzt einfach für jedes einzelne Gebet, ob laut oder leise, ob lang oder kurz oder wohlformuliert oder gerade raus. Ich danke dir, dass du jedes Gebet hörst. Und ich bete jetzt ganz speziell für Josiana und ihre Mama, dass du die Familien wieder zusammenführst, stellvertretend, da wo ganz, ganz viele Familien auseinandergerissen wurden. Dass du sie heute ermutigst, dass du ihnen heute Liebe ins Herz schenkst. Dass sie dich erfahren, dass sie dich spüren. Dass sie spüren, dass Menschen hinter ihnen stehen im Gebet. Berühre dieses Rima, dieses kleine Mädchen. Füll sie mit diesem Frieden, den Maria erlebt hat. Lösch all diese Bilder, die sie gesehen hat, aus. Zeige, dass du bei ihr bist, dass du zu ihr stehst und lass sie fest in ihrem Glauben stehen und aufwachsen. Ich danke dir, dass obwohl dort Christen, meine Brüder und Schwestern so unter Druck stehen, dass die Gemeinde trotzdem weiter wächst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich entscheidet, dir nachzufolgen. Mutig, ein Zeugnis zu sein in dem Land, trotz Verfolgung. Und ich bete für jeden Einzelnen, der mitgebetet hat, dass du uns erinnerst, die nächsten Wochen, die nächsten Monate immer wieder ins Gebet zu gehen. Ich bete auch und danke dir für die 21 Christinnen, die freigekommen sind, dass du ein Gott bist, der das Unmögliche möglich macht. Hilf ihnen, dass sie das, was sie erlebt haben, verarbeiten können und einfach wieder in ihrem Alltag und ihrem Leben in Freiheit ankommen. Amen.